und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich habe heute einen Interviewgast. Und zwar ist es die liebe Anne Schmuck. Sie ist NFP-Beraterin und wir reden heute über ein Thema, was mich selber brennend interessiert. Und zwar geht es um Verhütung in der Stillzeit. Liebe Anne, schön, dass du da bist.
Liebe Sina, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Hi. Kannst du mal kurz erzählen, also was ist NFP und was machst du? Was ist dein Job?
Ja, gerne. NFP ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung und ist eine Methode, die im Prinzip Frauen ermöglicht, ganz einfach und selbst ihre fruchtbare Zeit zu bestimmen. Das heißt also durch Körperbeobachtung dazu beiträgt, dass ich als Frau selber erkennen kann, wann bin ich eigentlich fruchtbar und wann nicht. Und dahinter stecken wissenschaftliche Erkenntnisse und eben die Tatsache, dass wir halt nicht an jedem Tag einfach schwanger werden können im Zyklus, sondern dass es eben fruchtbare und nicht fruchtbare Zeiten gibt. Und dass wir diese Zeiten erkennen können, weil unser Körper eigentlich deutlich zeigt, ob wir gerade fruchtbar sind und den Eisprung haben oder nicht. Und wir eben lernen können, diese Körperzeichen zu beobachten und wahrzunehmen. Und das ist auch einfach ganz spannend. Das haben wir, glaube ich, alle nicht oder ich zumindest auch nicht richtig gelernt. So als Mädchen in der Pubertät kann man aber mit ein bisschen Übung sehr gut lernen und dann eben an seinem eigenen Körper einschätzen lernen, ob wir verhüten müssen oder eben nicht.
Ich nutze NFP, ja. Also ich habe die Pille abgesetzt, da war ich 26, das war vor 5 Jahren. Dann hatte ich 1,5 Jahre keine Periode, auch keinen Eisprung, da war alles durcheinander. Und dann habe ich angefangen, meinen Zyklus zu tracken und so kam ich in diese NFP-Geschichte. Und ich muss ehrlich sagen, für mich war das Beste überhaupt, nicht nur weil ich irgendwann Vertrauen zu dieser Verhütungsmethode hatte, sondern weil ich halt auch meinen Zyklus kennengelernt habe auf diese Art und Weise. Und das ist für mich die einzigste Verhütungsmethode, die das mitbringt.
Voll, das geht mir total genauso. Ich habe vor über 13 Jahren mit NFP angefangen, inzwischen schon so lange, Wahnsinn, und hatte vorher auch die Pille genommen und eigentlich immer so das Gefühl gehabt, dass es mir nicht richtig gut geht. Ich hatte keine richtig dollen Nebenwirkungen, die ich wirklich bewusst gespürt hätte, aber ich hatte immer das Gefühl, eigentlich ist es nicht so richtig. Es bin nicht richtig ich oder es ist irgendwie, passt es mir vom Bauchgefühl her nicht so richtig. Und ich hatte damals wirklich das Glück, einen total tollen Frauenarzt zu haben, der mir NFP vorgestellt hat oder vorgestellt hat. Und ich habe dann mich eben so ein bisschen eingelesen und es hat einfach sofort gematcht für mich. Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie mir alles, dass das alles Sinn macht für mich, dass ich es logisch finde eben, dass wir nicht jeden Tag zu verhüten brauchen und dass eben auch, es eine andere Möglichkeit einfach gibt, den Körper so gut kennenzulernen. Und das fand ich einfach so schön. Und wie du sagst, über die Jahre hat sich einfach auch meine Perspektive sehr verändert. Das war damals eben einfach eine hormonfreie, gesunde Verhütungsmethode für mich. Mittlerweile ist es viel, viel mehr. Einfach weil ich dieses Vertrauen in mich so wertschätze. Ich finde es so schön, meinen Körper so gut zu kennen. Voll. Und merke auch, wie es sich das in meine ganzen anderen Lebensbereiche mit reinzieht. Dass ich einfach ein unheimliches Vertrauen in mich habe. Dass es mir in ganz vielen Situationen leicht fällt, auf mich zu vertrauen. Mhm. Und ich habe dann nach vielen Jahren Verhütung dann das erste Mal in der ersten Kinderwunschzeit NFP genutzt, um schwanger zu werden und dann auch in der Stillzeit genutzt und auch beim zweiten Kind dann sowohl das Kind damit geplant, als auch danach wieder damit verhütet. Und auch bei den Geburten tatsächlich habe ich das gemerkt, wie viel mir diese Körperkenntnis und das Vertrauen in mich bringt. Toll. Also ich hatte total schöne Geburten, auch wenn es nicht die einfachsten waren, aber ich hatte das Gefühl von der ersten Wehe bis zum Schluss an, ich kann das. Also ich hatte einfach nie da in Zweifel dran, dass mein Körper das kann. Und das ist was ich, davon bin ich überzeugt, was ich auch durch NFP einfach gewonnen habe, dieses Vertrauen in mich. Und insofern sehe ich das genauso wie du. Es ist einfach die einzige Methode, die eigentlich viel mehr ist als Verhütung, nämlich wirklich uns so stark macht als Frauen, weil es ja so ein wertvolles Geschenk ist, zu wissen, was ist in meinem Körper eigentlich los, was macht mein Körper, wann bin ich fruchtbar. Und das sind so Dinge, auch über die Verhütung hinaus oder den Kinderwunsch hinaus. Ich habe ein Tool an der Hand, mit dem ich meinen Zyklus tracken und kennenlernen kann. Ich kann Zyklusphasen erkennen und nutzen für mich. Ich kann meine Stärken und Schwächen in diesen Phasen eben entdecken und kennenlernen und nutzen. Und ich finde, es ist auch, ich kann eben positives Körpergefühl gewinnen. Und das finde ich einfach so schön und wertvoll.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wer jetzt auch noch mehr zum Thema NFP wissen will, wie das funktioniert, wie sicher es ist, der sollte sich die Folge mit Isabel noch anhören, weil wir gehen jetzt hier primär auf das Thema Stillzeit ein. Und es wird einfach sonst explodieren, wenn wir jetzt noch NFP erklären. Also natürlich wird es mit erklärt jetzt auch in dieser Folge. Aber wer jetzt absolut noch nie was von NFP gehört hat, dann bitte erst einmal die Folge mit Isabel anhören und dann hierher kommen. Das wäre ganz toll. Und genau, also was ist denn jetzt in der Stillzeit anders wie sonst?
Ja, in der Stillzeit ist vor allem anders als sonst, dass die Fruchtbarkeit ja erstmal nach der Geburt sich wieder einspielen muss. Das heißt, während der Schwangerschaft sinken FSH und LH, also die Hormone, die eben den Sexualzyklus auch steuern, sinken ab und müssen nach der Entbindung erst wieder sich einspielen. Und wie schnell das geht, also wann die Fruchtbarkeit zurückkommt, ist eben sehr stark abhängig, vor allem davon, ob gestillt wird und wie viel gestillt wird, aber auch von anderen individuellen Faktoren. Da spielen mehrere Dinge eine Rolle, auch Ernährung zum Beispiel, sodass eben die Fruchtbarkeit insgesamt einfach erstmal unberechenbar ist ein Stück weit. Also wir wissen einfach nicht genau, wann nach der Geburt sich der Zyklus wieder einstellt und wir wieder fruchtbar sind. Das heißt eben auch, wann wir wieder verhüten müssen. Sodass das erstmal sozusagen die Herausforderung an jede Methode ist oder an die Frau auch ist, erkennen zu müssen, ab wann ist eigentlich Verhütung überhaupt wieder nötig. Stillen an sich ist natürlich schon eigentlich eine der ältesten Methoden überhaupt, um zumindest den Geburtenabstand hinauszuzögern. Also es ist schon richtig, dass das Stillen an sich wie eine Verhütungsmethode wirkt. Aber wie alle anderen Methoden eben auch, ist es keine Garantie, dass ich nicht wieder fruchtbar bin. Und eben auch nicht, wie lange ich dann nicht fruchtbar bin. Das heißt also, auch wenn ich noch voll stille, kann sich irgendwann die Fruchtbarkeit wieder einstellen. Und ich kann wieder einen Eisprung haben und auch wieder schwanger werden. Also ganz so einfach, jetzt einfach zu sagen, ich still ja, also muss ich nicht verhüten, so ist es leider nicht. Aber NFP ist möglich in der Stillzeit als Methode, um dabei zu helfen, eben auch die Fruchtbarkeit wiederkommen zu sehen. Und zumindest mir ging es so in beiden Stillzeiten, das fand ich einfach auch total schön. So, weil man ja auch in dieser ersten Babyzeit sich selbst und seinen Körper sehr hinten anstellt und gar nicht so sehr auf sich achtet, weil man einfach so auf das Baby fokussiert ist. Mhm. Und ich fand es auch dann einfach schön, durch die NFP und durch die Körperbeobachtung wieder so ein bisschen mehr zu mir zu finden und auch wieder mal auf mich zu gucken und auf meinen Körper und dann auch anhand der Beobachtung eben sehr genau sehen zu können, wann dann wirklich auch der Zyklus wieder kam.
Absolut. Wir können das ja jetzt mal an meinem Beispiel machen. Also ich bin jetzt 10 Wochen nach der Geburt. Und was kann ich jetzt tun? Also ich kenne mich mit NFP an sich aus, aber vielleicht kannst du auch, macht das einen Unterschied, ob ich davor schon NFP genutzt habe oder jetzt erst starte? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, es macht insofern einen Unterschied, weil die Beobachtung einfach ja ein bisschen Lernerfahrung und Routine braucht. Und wenn ich vor der Geburt noch keine Erfahrung habe, dann ist die Zeit nach der Entbindung vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt, um da alleine mit anzufangen. Also ich würde tatsächlich dazu raten, wenn man keine Vorerfahrung hat, dann die NFP in der Stillzeit lieber mit einer Beraterin zusammen zu erlernen. Einfach weil man halt sonst sich da selber irgendwie einzufuchsen, ist relativ schwierig. Man hat ja auch nicht so viel Zeit und so viel Kopf in dieser Phase, muss man ja ehrlich sagen. Und das Regelwerk ist ein bisschen anders als das, was man sonst in der NFP so lernt. Ja. Wir arbeiten nur mit einem Körperzeichen. Die NFP ist ja eigentlich eine symptothermale Methode, die also Körpertemperatur und Zervixschleim beobachtet. In der Stillzeit haben wir nur den Zervixschleim als Indikator für Fruchtbarkeit. Das heißt aber auch, dass das zweite Standbein fehlt, am Anfang jedenfalls, und deswegen die Schleimbeobachtung halt sitzen sollte. Also die Frau sich da sicher sein sollte in der Schleimbeobachtung. Und das ist, glaube ich, deutlich einfacher, wenn man schon vorher Erfahrung hat. Wenn man damit frisch startet, kann man es lernen. Das ist kein Hexenwerk. Aber ich würde empfehlen, es wirklich mit einer Beraterin zusammen zu machen, um da einfach sicher zu sein.
Okay. Und das heißt, die Körpertemperatur wird nicht gemessen, weil der Schlaf einfach unregelmäßig ist? Oder wie?
Jein, eigentlich vor allem deswegen, weil wir ja am Anfang, also in den ersten Monaten nach der Geburt, wenn man wirklich viel und voll oder voll stillt, noch keinen Eisprung erwarten. Das heißt, die Körpertemperatur ist ja das Zeichen, was sich nach dem Eisprung verändert, was also nach dem Eisprung erst ansteigt. Wenn ich keinen Eisprung habe, dann habe ich eben auch keinen Temperaturanstieg. Okay, ja. Das heißt, die Temperaturmessung ist im Prinzip einfach überflüssig oder macht der Frau eben Arbeit, die nicht nötig ist, weil eben erstmal noch gar kein Anstieg zu beobachten ist. Okay. Deswegen sind wir in den ersten Wochen nach der Entbindung oder in den ersten Monaten eben mit dem Schleim ausreichend sicher unterwegs und erst, wenn wir am Schleimsymptom merken, dass die Fruchtbarkeit wiederkommt, wenn der Schleim also anfängt, sich zu verändern, wenn er wieder auftaucht, wenn er wieder flüssiger wird, wenn er im Prinzip wieder die Qualität annimmt, die ich von vor der Schwangerschaft kenne, erst dann kann ich anfangen zu messen, um vielleicht auch den ersten Eisprung nach der Entbindung direkt auch zu sehen und festzuhalten, spätestens nach der ersten Regelblutung. Dann gelten wieder die ganz normalen NFP-Regeln, auch wenn ich noch stille. Also die Stillzeit ist dann nicht mehr jetzt irgendwie eine Sondersituation, sondern eben nur, bis ich die erste Periode wieder habe. Und ab dann gelten die ganz normalen Regeln wieder mit Schleim und Temperatur. Dann wird also auch wieder gemessen. Okay. Und die unruhigen Nächte tatsächlich haben meistens gar keinen so großen Einfluss, weil das ist ja letztlich normal in der Stillzeit. Und alles, was normal ist für uns, ist auch für unseren Körper irgendwann normal. Das heißt, wir gewöhnen uns an diese besonderen Situationen. Und der unterbrochene Schlaf macht bei den meisten Frauen tatsächlich dann, wenn der Eisprung wirklich wiederkommt, gar nicht mehr so viel aus. Ist also kein Störfaktor, dass die Temperatur da nicht auswertbar wäre.
Okay, also wenn wir jetzt mal anfangen von, also es hören bestimmt jetzt auch Frauen zu, die gerade noch schwanger sind. Man hat ja erstmal den Wochenfluss. Also der Körper blutet sich sozusagen ein bisschen aus, verabschiedet sich von der Schwangerschaft und der Geburt. Das geht ja in der Regel, was würdest du sagen, bis zu 6 Wochen?
Ja.
So, und da werden wahrscheinlich auch die wenigsten Frauen irgendwie großartig Sex haben, sage ich jetzt mal so. Aber gut, da ist ja die Fruchtbarkeit auch noch nicht da, oder? Wie ist das?
Jein, je nachdem, ob gestillt wird oder nicht. Also tatsächlich, das Einzige, was wir sicher sagen können, ist, dass wenn voll gestillt wird, und vollstillen heißt wirklich, dass nicht zugefüttert wird, in der ganz strengen, es gibt ja auch sozusagen das LAM, also die Frucht, also die stillbasierte Methode sozusagen zur Verhütung, da gelten wirklich die Regeln, dass man zum Beispiel nicht länger als 6 Stunden nicht stillen darf, also auch nachts nicht, dass die Stillabstände nicht größer werden dürfen, das Kind auch keinen Schnuller bekommt. Das sind also wirklich extrem strenge Regeln, die sind für viele Frauen meiner Meinung nach nicht anwendbar oder nur sehr schwer anwendbar. Aber wenn man jetzt mal so das ein bisschen auflockert und in die NFP guckt, da ist wirklich so, es muss halt voll gestillt werden, also nicht zugefüttert werden. Dann sind die ersten 12 Wochen nach der Geburt sicher unfruchtbar. Okay. Wenn man nicht stillt, dann kann tatsächlich schon im ersten Monat nach der Geburt sich die Sexualhormone wieder so weit entwickeln, dass ein Eisprung möglich ist. Das heißt, da bin ich wirklich im Prinzip mit Ende des Wochenflusses nach 5-6 Wochen auch potenziell wieder fruchtbar.
Okay, und dann kommt auch der Zervixschleim wieder?
Genau, der Zervixschleim kommt mit der Eireifung wieder. Also sobald sich der Eisprung wieder ankündigt, habe ich auch wieder Zervixschleim, den ich bemerke.
Okay.
Genau, und und in der Stillz, also wenn du eben voll stillst, du bist jetzt ja 10 Wochen nach der Entbindung, also quasi noch knapp in der Zeit, die auf jeden Fall unfruchtbar ist. Mhm. Ab der 12. Woche eben gilt zumindest potenziell wieder Fruchtbarkeit. Und ab dann im Prinzip hast du den Zervixschleim als Indikator, um festzustellen, nähert sich ein Eisprung? Also komme ich langsam in diese Phase, in der die Hormone wieder so eingespielt sind, dass ein Ei springen kann? Oder bin ich halt noch durch das Stillen, durch die Prolaktinausschüttung, ist der Eisprung noch gehemmt und ich habe eben noch keine fruchtbare Phase?
Okay, spannend. Kannst du mal ein bisschen was über den Zervixschleim sagen? Also wie verändert der sich?
Gern. Der Zervixschleim verändert sich unter Östrogeneinfluss und Östrogen ist ja das Hormon, was während der Eireifung produziert wird. Das heißt, je größer die Eibläschen in den Eierstöcken werden, desto mehr Östrogene produzieren sie und desto mehr verändern sich eben die beiden Körperzeichen, die davon abhängig sind. Das ist der Zervixschleim und auch der Gebärmutterhals. Also die beiden Zeichen sind östrogenabhängig und dienen in der NFP eben als östrogenbasiertes Körperzeichen. Die Temperatur ist dann das progesteronbasierte Körperzeichen. Und dieser Zervixschleim wird eben immer flüssiger, je näher der Eisprung heranrückt. Das ist ja beides, Schleim und Gebärmutterhals, verändern sich deswegen, um den Spermien ja die Befruchtung zu ermöglichen. Das heißt, der Gebärmutterhals muss sich öffnen, damit Spermien überhaupt in die Gebärmutter und in den Eileiter kommen können. Und der Zervixschleim wird flüssiger, weil er den Spermien dadurch Nahrung und auch Transporthilfe bietet. Wenn wir uns also vorstellen, dass unser Körper im Prinzip schwanger werden möchte und alles dafür tut, dass eine Befruchtung passieren kann, dann ist der Schleim eigentlich das, was die Spermien peppelt. Also es ist das Medium, in dem sie erstmal überhaupt überleben können, weil sie den Zucker darin als Nahrung brauchen. Mhm. und weil er durch seine Struktur eine Transporthilfe für Spermien ist. Der ist quasi, wenn man den im Mikroskop anschaut, dann ist der Zwergelschleim an unfruchtbaren Tagen so ganz knäuelartig, wie so ein Wollknäuel mit einfach ganz wirren Verbindungen. Und an den fruchtbaren Tagen glätten sich diese wirren Verbindungen und wird wie so Bahnen.
Cool.
Sodass dann die Spermien quasi in diesen Bahnen einfach zielgerichtet geleitet werden und wirklich wie so ein Verkehrsleitsystem im Prinzip den Weg besser finden. Und wenn man das so ein bisschen als Bild mitnimmt, dann kann man ganz gut eben anhand des Zervixschleims auch dann selber bestimmen und interpretieren, bin ich gerade fruchtbar oder nicht? Also habe ich Zervixschleim, der diese Bedingungen erfüllt, der flüssig ist, der spinnbar ist, glasig, transparent, wie Eiweiß sich so dehnen lässt? Oder bin ich halt noch in so einem Stadium vorher, habe ich gar keinen Zervixschleim oder nur ganz wenig sehr trockenen, eher dicken? Und das ist eben so der, auch das kann schon fruchtbar sein. Also man bitte nicht denken, dass jetzt irgendwie dicklicher, weißer Schleim nicht fruchtbar ist. Es gibt auch Frauen, bei denen das einfach das Maximum ist, die quasi gar keinen flüssigeren Schleim haben. Aber die meisten haben schon um den Eisprung herum dann wirklich sehr flüssigen, dünnen, auch spürbaren Zervixschleim, der also wirklich wie eine Flüssigkeit auch in der Scheide läuft, der sich nass anfühlt, wenn man in die Scheide fasst. Ja,
auch beim Abputzen so. Finde ich schon. Also
genau.
Genau. Dann merkt man schon, oh, das Klopapier flutscht
genau.
irgendwie ein bisschen
es flutscht
schneller
so über den, genau, ja, ja. genau. Und das ist im Prinzip der Zervixschleim, der wirklich unter maximalem Östrogeneinfluss entsteht, der dann eben auch wirklich für die Spermien optimale Lebensbedingungen ermöglicht. Und in diesem Schleim können Spermien locker 5 Tage überleben und auf den Eisprung warten und dann eben befruchten, weil sie gestärkt und gut geleitet die Eizelle erreichen.
Deshalb hat man auch diesen Zeitraum von den fruchtbaren
genau.
Tagen, weil
genau.
die Spermien überleben.
Genau, richtig, genau.
Und reicht es, dass ich einfach nur den Zervixschleim nehme, der in meinem Höschen landet? Oder muss ich wirklich mit dem Finger rein und diesen frischen sozusagen nehmen? Wie ist das?
Nee, mit dem Finger rein musst du nicht. Sollen wir auch nicht, weil das ist ja natürlich auch immer so ein bisschen ein Weg, wie Bakterien in die Scheide gekommen können, das brauchen wir nicht. Aber wir nehmen den Schleim am Scheideneingang ab, also außerhalb der Scheide, wirklich nur am Scheideneingang mit dem Finger am Scheideneingang vorbei sozusagen fahren, nicht eben eindringen in die Scheide, weil der Schleim im Höschen einfach das Problem mit sich bringt, dass der meistens schon so ein bisschen eingetrocknet ist und die Konsistenz sich nicht mehr so gut bestimmen lässt. Deswegen ist das, je nachdem auch, wie viel Schleim es ist, unter Umständen ist der einfach auch dann aufgesaugt und gar nicht mehr richtig sichtbar. Deswegen ist der Schleim in der Unterwäsche tatsächlich nicht so brauchbar. Mhm. Aber am Scheideneingang, ohne den Finger einzuführen, den Schleim, den kann ich eben direkt abnehmen und sehen und bestimmen. Und das macht man am besten beim Toilettengang wirklich auch am Anfang, wenn man eben noch wenig Routine hat, wirklich bei jedem Toilettengang am besten. Mhm. Und dann einfach mit dem Finger einmal außen vorbeifahren und eben schauen, was man da eigentlich findet und versuchen dafür einfach ein Gefühl zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch was, das ist halt fremd für uns, weil wir das natürlich einfach sonst nicht so gemacht haben und nicht so gelernt haben. Und für viele Frauen ist dieser Zervixschleim auch sehr, ja, sehr ungewöhnlich am Anfang, weil sie da einfach noch kein Gefühl für haben. Wenn man erstmal drauf achtet, dann weiß ich nicht, ob es dir auch so ging, kommt man eigentlich ganz schnell dahin, dass man denkt, ach ja, ist ja eigentlich ganz logisch und da ist ja wirklich was zu sehen. Und das ist oft also wirklich nur so eine Kopfsache, dass man denkt, man hätte das vielleicht nicht oder man könnte den nicht beobachten. Ja. Meistens gelingt es den Frauen dann doch sehr gut, mit ein bisschen Routine da auch gut reinzukommen und ein gutes Gefühl zu entwickeln.
Ja, ich denke, also für mich war anfangs wirklich dieses Vertrauen in diese Methode zu fassen, weil das für mich was ganz Neues war. Komisch, dass ich nie... Also bei der Pille hatte ich immer ein Vertrauen.
Ja.
Das habe ich nie in Frage gestellt.
Ja.
Und das ist ja auch nichts, wo jetzt irgendwie, also ich schlucke was und irgendjemand sagt mir, das ist total sicher und das Vertrauen habe ich, schwupps. Das fand ich ganz eigenartig, aber damit bin ich halt aufgewachsen.
Total.
Das ist halt mit NFP nicht so. Und das Vertrauen muss man sich erstmal ein bisschen erarbeiten. Und ich finde gerade Frauen, die Pille absetzen, die merken dann, okay, hier verändert sich was. Und was meinst du, wie viele Nachrichten ist bei dir? Bestimmt auch so. Man bekommt... was ist da, was da unten rausläuft?
Ja, Ausfluss, ne?
Ja,
Ausfluss, irgendwas
richtig.
Unangenehmes, ja.
Und das ist einfach schon, da merkt man, okay, da ist gar kein Bezug. Und natürlich dann auf dieser Methode auch noch zu verhüten, das fällt vielen dann wirklich schwer. Und ich glaube, da scheitern viele daran, dass sie sagen, nee, da habe ich kein Vertrauen. Und so ging es mir auch. Aber mit der Zeit, und das ist so wahnsinnig, wie du dann irgendwann 100%, also vom Gefühl her ein hundertprozentiges Vertrauen bekommst. Ja. Du hast ja, wie du auch gesagt hast, bei Verhütungsmethoden nie diese 100%, aber ich finde, mein Gefühl gibt mir einfach schon so ein gutes Gefühl zu dieser Verhütungsmethode, wenn ich sie über einen gewissen Zeitraum ausführe und wenn ich einfach merke, okay, das kann mein Körper, das passiert da und es verändert sich ja nicht immer drastisch. Und wenn, dann merke ich auch, okay, was ist dieses Mal anders gelaufen? War es Stress? Habe ich vielleicht meine Ernährung umgestellt? Und das ist auch wieder schön zu erkennen.
Total. Das ist ja, unser Zyklus ist ja wie so ein Fenster im Prinzip, das uns eigentlich zeigt, oder wie ein Spiegel, dass der uns zeigt, was eigentlich in unserem Leben oder in unserem Alltag gerade so los ist. Und das finde ich auch total wertvoll. Wir haben da so ein kostenloses System im Prinzip, was uns eben auch aufzeigt, wenn vielleicht irgendwo ein Problem ist, wenn ich vielleicht wirklich auch zu viel Stress habe. Und viele, also ich bin auch so ein Typ, und ich glaube, das ist auch bei vielen anderen Frauen so, ich denke immer, ja, das kann ich noch, das schaffe ich noch, und irgendwann merke ich halt, schwupp, es war eigentlich doch zu viel. Und ich merke das meistens als erstes am Zyklus. Ich merke es dann daran, dass ich meinen Eisprung verschiebe, dass meine zweite Zyklusphase sich verkürzt, dass ich stärkeres PMS habe oder stärkere Menstruationsschmerzen. Und das finde ich so wertvoll eigentlich, dass wir nur hingucken müssen, unser Körper uns eigentlich genau sagt, hier, mach mal langsam, war jetzt vielleicht einfach zu viel. Und dieses Vertrauen, das du ansprichst, finde ich voll schön, weil das ist eigentlich so das, was für mich auch der Kern meiner Arbeit ist. Ich finde es, dass die Regeln, die NFP-Regeln anderen Frauen zu erklären, ist das eine. Das kann man auch mit ein bisschen sozusagen Kompetenz im Selbststudium sich auch selber beibringen. Das, was ich eigentlich mache, ist den Frauen Sicherheit geben. Ich sage, okay, komm, ich gehe da den Weg mit dir und ich bin da und ich beantworte deine Fragen. Und gerade nach der Pille ist bei den meisten Frauen so viel Gesprächsbedarf, weil einfach sich was verändert und man auf einmal anfängt, den eigenen Körper zu beobachten. Das haben ja dann viele Frauen das erste Mal dann wirklich gemacht. Und das ist so schön, die zu erleben, wie die auf einmal aufblühen und sagen, hey, das ist ja toll, das macht mir total Spaß, ich kriege einen viel besseren Bezug zu mir. Und dann entstehen einfach Fragen. Und das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. Ich bin da, wir arbeiten im Einführungskurs zusammen, das ist das Regelwerk. Aber ich helfe einfach ganz viel dabei, sich selbst zu vertrauen. Und das ist, glaube ich, was, ist, glaube ich, der Mehrwert auch in dieser Beratungssituation, dass man einfach jemanden hat, der sagt, komm, ich erkläre es dir einfach auch nochmal und jetzt guck mal, du hast es richtig gemacht. Ja. Und da die Frauen zu ermutigen, wirklich sich selber Vertrauen zu lernen und ihrem Körper Vertrauen zu lernen, das ist einfach was, ja, das macht mich einfach super glücklich, weil ich es so schön finde. Und ich glaube, das ist was total Wertvolles eigentlich für alle Frauen.
Und ich finde auch ganz ehrlich, also wenn man sich jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist es ja ein Unding, dass wir ein blindes Vertrauen in ein Medikament haben, aber nicht in den Körper.
Absolut.
Also das darf nicht sein. Und das, ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin, und so war ich mit 26 Jahren, weil eben 12 Jahre Pille genommen und eben schon als junges Mädchen, dann muss ich mir echt irgendwann sagen, okay, stopp, hier läuft was schief. Ich kann doch so eine Pille, die ich ja nicht selber erschaffen oder kreiert habe, nicht mehr Vertrauen schenken wie mein Körpersignal.
Absolut, absolut. Und das Verrückte ist ein bisschen, das habe ich jetzt, da beobachte ich jetzt häufiger auch tatsächlich das Gleiche, wenn es so um Zyklus-Apps geht. Weil das ist das gleiche Thema in Grün eigentlich. Warum sollte ich eine App, die ein Mensch programmiert hat und ehrlich gesagt im Zweifelsfall ein Mensch, der sich nicht so super mit der Methode auskennt unbedingt, ne? Es ist ja so, warum soll ich der mehr vertrauen als mir selbst? Klar, das kann unterstützen, natürlich, ja. Aber das sind Algorithmen und die hat jemand geschrieben, der genauso, ja, eben ein Mensch ist wie ich. Und warum sollte diese App mich selber besser kennen als ich? Das ist eigentlich verrückt. Aber es macht, glaube ich, deutlich, dass wir einfach sehr unsicher sind oder dass viele Frauen sehr unsicher sind, weil wir so wenig darüber lernen. Und das ist auch was, es gehört in die Schulen, es gehört an die Mamas, die ihre Töchter irgendwie großziehen und ihre Söhne auch, finde ich ehrlich gesagt. Das gehört einfach als breites Wissen in die Gesellschaft, dass wir da wirklich ein Wissen über unsere Körpervorgänge haben, dass es eben nicht normal ist, dass jeder die Pille nimmt und das überhaupt nicht hinterfragt, sondern dass es eben eigentlich das Normale ist, den Körper zu kennen, finde ich. Das wäre mein Wunsch eigentlich, dass wir da eine breite Aufklärung für kriegen. Weil ich so oft Frauen habe, die da sitzen in meiner Beratung und sagen, hey, ich bin jetzt 30 und ich könnte gerade ausflippen, dass ich das alles nicht gewusst habe. Und ich denke mir, ja, das ist auch ein Unding. Es ist ein Unding, dass wir da irgendwie nicht mehr aufgeklärt werden und uns dann selber so dahin arbeiten müssen. Mhm. Ne? Und ich glaube einfach, das hat so weitreichende Konsequenzen, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Ich hatte neulich zum Beispiel auch eine Frau in der Stillberatung, die gesagt hat, sie hat quasi ihre eigene Sexualität nie richtig kennengelernt, weil sie halt so lange die Pille genommen hat und für sie total normal war, dass sie halt keine Lust auf Sex hat. Und sie erst, als sie die Pille zum Schwangerwerden abgesetzt hat, gemerkt hat, dass davor was verkehrt war. Und das finde ich halt, wenn man das mal überlegt, das ist doch, finde ich, für jede einzelne Frau mit ihrer persönlichen Geschichte einfach traumatisch oder eben mehr oder weniger nach eigenem Empfinden eben mehr oder weniger schlimm. Aber ich finde, das sollte nicht sein.
Absolut. Okay, das heißt zusammenfassend erstmal, sobald der Zervixschleim nach dem Wochenfluss oder eben nach der Geburt eintritt, fange ich an, den zu beobachten. Würdest du dann sagen, also wie lange soll man den beobachten, bis man mit dieser Methode auch wirklich verhütet?
Das kommt natürlich sehr auf die Frau an, ne? Und also letztlich funktionieren tut das von Anfang an. Die Frage ist ja nur, ob ich als Frau mir zutraue, es richtig zu machen. Und das ist halt so individuell, wie schnell man da das Vertrauen fasst. Okay. Der Zervixschleim verändert sich im Prinzip sehr verlässlich, auch bei jeder Frau. Ne? Und gut, dass du uns auch gerade auf den Weg zurückgebracht hast. Der Schleim fängt eben nach der Entbindung und spätestens dann eben nach dem Wochenfluss langsam an, sich wieder zu entwickeln, je nachdem, wie schnell die Hormone wieder im Gleichgewicht sind und kündigt in jedem Fall den Eisprung an. Das heißt also, sobald ich Zervixschleim bemerke, ist es auch tatsächlich, wenn ich gerne den ersten Eisprung auch schon sehen will, lohnenswert, dann auch Temperatur zu messen, um eben zu sehen, ob ich auch eine Hochlage eben habe, um dann ja auch zu wissen, wann die Periode eintritt. So, das heißt, wenn ich mir da noch unsicher bin und mir eben nicht zutraue, dass ich so gleich von Anfang an, ohne jetzt weitere Kenntnis von meinem Zyklus, den Schleim zu beobachten, dann kann man eben auch einfach sagen, ich warte bis zur ersten Blutung. Weil ich dann wieder die normalen NFP-Regeln habe und die Temperatur als zweites Standbein habe, was mich ja nochmal absichert auch. Das heißt, wenn ich da sehr unsicher bin als Frau, dann wäre das eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich verhüte halt bis zur ersten Blutung mit Kondom oder anderen Barrieremethoden zum Beispiel und steige dann ein, wenn die erste Blutung da ist. Ist aber nicht nötig, wie gesagt. Das ist also eine reine, die Frage ist wirklich rein, ob ich mir selber das zutraue oder nicht. Wenn ich den Zervixschleim schon gut einschätzen kann und mir da auch irgendwie schon sicher bin, dann kann man es direkt mit dem Zervixschleim machen. Dann gilt wirklich immer, sobald Schleim auftaucht, bin ich fruchtbar. Und solange ich keinen Schleim habe und auch also keine Feuchtigkeit empfinde und mich selber die Scheide als trocken empfinde, bin ich nicht fruchtbar.
Okay. Alles klar. Und trotz allem für diejenigen, die jetzt in der Stillzeit erst mit NFP anfangen, vielleicht dann doch lieber eine Beraterin wie dich zur Seite nehmen, einfach um da halt noch mehr das Vertrauen zu bekommen und ein Sicherheitsgefühl.
Genau.
Kannst du mir nochmal kurz sagen, wie so eine Beratung abläuft? Also geht es auch online oder wie ist es auch in der aktuellen Corona-Zeit?
Ja, gerade im Moment geht es online auf jeden Fall. Also genau, es geht auch vor Ort. Klar, im Moment muss man so ein bisschen gucken. Es geht auch gerne mit Baby. Also bei mir sind Babys herzlichst willkommen. Ich habe schon ganz oft auch Mamas beraten, die währenddessen gestillt haben. Das ist überhaupt kein Thema. Also die Beratung soll helfen. Und zwar so gut wie möglich. Das heißt, das machen auch die meisten meiner Kolleginnen so, dass man da wirklich in der Stillberatung mit Baby kommen kann, dass wir auch nach Hause kommen, wenn es sich jetzt von der Distanz her irgendwie machen lässt. Weil wir ja alle wissen, wie es ist in den ersten Wochen. Man ist froh, wenn man pünktlich aus dem Haus kommt mit Baby. Also insofern, das ist alles dann einfach absprechen, einfach mal nachfragen. Und im Moment zumindest berate ich auch online.
Okay.
Genau. Und das läuft im Prinzip so ab, dass man je nach persönlichem Kenntnisstand, auch da ist es natürlich sehr individuell, was man schon weiß, was man braucht. Mein Ziel ist es, dir das zu geben, was dir noch fehlt. Also das, was du schon weißt, brauche ich dich nochmal zu erzählen, sondern wir gucken halt, wo stehst du, wo kann ich dich abholen und wo brauchst du konkret Hilfe. Und wenn das eben bei Null ist, dann fangen wir bei Null an. Und wenn du schon Erfahrung hast und es nur darum geht, wie genau wird der Schleim zum Beispiel jetzt ausgewertet, nach welchen Regeln, dann machen wir das. Und dann arbeiten wir eben mit den Zyklen, also mit deinen Aufzeichnungen, wenn du schon welche hast. und gehen die zusammen durch und schauen da einfach, wie du da die Regeln richtig anwendest. Und dann ist das meiste eigentlich einfach Fragen, die aus der persönlichen Situation herauskommen. Also sowas wie, kann ich überhaupt messen, wenn ich nachts noch so und so oft stille? Ist die Temperatur aussagekräftig? Mhm. Wann soll ich messen, wenn mein Baby die halbe Nacht auf ist? Und wie, also wann soll ich dann überhaupt messen? Und solche Dinge. Das ist dann einfach abhängig davon, was die Frau so mitbringt.
Okay. Wann kann man denn, also das finde ich auch spannend, also wie ist es denn mit der Messzeit? Mhm. Gerade wenn ich jetzt so alle 3 Stunden, ja okay, das mit dem, also ich, die Körpertemperatur kann sozusagen dann wieder ein messbares Symptom werden, wenn ich zum Beispiel nur noch nachts stille, oder? Und tagsüber Beikost schon angefangen habe, oder wie?
Ja, also rein theoretisch auch vorher schon. Es ist bei den meisten Frauen halt mit der Beikosteinführung natürlich so, weil sich ja, wenn das Stillverhalten sich ändert, der Prolaktinspiegel sinkt und dann halt meistens auch der Zyklus so einen Schub bekommt. Das heißt, bei den meisten Frauen fällt es einfach zeitlich zusammen, muss aber nicht. Es gibt auch Frauen, die wirklich trotz Vollstillen schon ihre Periode und ihren Eisprung wieder haben. Und spannenderweise ist die Temperatur meistens nur dann noch so zackig durch die unruhigen Nächte, solange auch noch kein Eisprung ist. Weil das Östrogen tatsächlich auch so einen temperaturberuhigenden Effekt hat. Das heißt, sobald wieder so viel Östrogen da ist, dass es zum Eisprung kommt, entspannt sich auch die Temperatur und wird ruhiger bei den allermeisten Frauen. Das heißt, die ist dann in der Regel trotzdem sehr gut auswertbar, auch wenn die Frau noch stillt nachts und eben verschiedene Messzeiten oder verschiedene Schlafphasen hat. Also du kannst im Prinzip, sobald du Zervixschleim bemerkst, probeweise messen die nächsten Tage, um zu gucken, ob da ein Temperaturanstieg sich anbahnt oder eben spätestens nach der ersten Blutung dann wieder mit der Messung einsteigen. Und dann wird sich, sobald es eben zum Eisprung kommt, auch eine relativ ruhige Temperaturkurve entwickeln.
Und wann würde ich dann messen das erste Mal?
Am besten wirklich dann, wenn du aufwachst. Also je nachdem, wie du dann stillst, es ist ja auch in der normalen NFP, also ohne Stillzeit, so, dass wir am besten nach der längsten Schlafphase messen. Also sobald wir eben das erste Mal erwachen, dann möglichst messen. Wenn ich jetzt um 4 gestillt habe und danach aber nochmal einschlafe bis um 6:30, dann messe ich um 6:30.
Okay.
Also das ist so ein bisschen auch je nachdem, wie die Stillphasen so liegen. Das weiß man ja mit der Zeit auch ganz gut, wann das Kind kommt ungefähr. Und ich würde es so auch abhängig machen von der persönlichen Aufstehzeit. Also ich bin eher so ein Frühaufsteher und meine Tochter ist auch immer schon so gegen 6 dann halt aufgewacht, also richtig aufgewacht. Dann habe ich da gemessen. Wenn ich ein Kind habe, was auch bis 9 noch mit im Bett liegt und nochmal eindöst, dann kann man natürlich auch einen anderen Rhythmus finden. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Sache, die man eben ja individuell entscheiden muss und die sich einfach nicht so gut seriös pauschal sagen lässt. Also das ist so, ich würde das gerne, weil ich weiß, es wollen alle wissen, aber es ist halt sehr schwer, weil es eben wirklich bei jeder Frau anders ist und es soll ja auch hilfreich sein und nicht irgendwie nur eine pauschale Aussage, die dann doch bei manchen Frauen nicht zutrifft. Also tatsächlich als Faustregel, dann, wenn ich so erwache, dass ich auch aufstehen würde, dann wird gemessen.
Okay, gut, das war also zumindest der Teil zum NFP in der Stillzeit. Jetzt haben wir ja gesagt, Verhütungsmethoden allgemein. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
Ich glaube, das, was für die meisten Frauen erstmal präsent ist, ist die Stillpille. Das ist das, was halt viele Frauen dann auch von ihren Ärzten empfohlen bekommen. Das ist halt, wenn man hormonell verhüten möchte, eine Option, die zumindest fürs Kind so weitgehend ungefährlich ist. Heißt es jedenfalls. Ich weiß nicht, ich finde es schwer, darauf zu vertrauen. Also für mich wäre es keine Option gewesen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber das ist ja so das, was schon von Ärzten meistens empfohlen wird eben, dass es für das Kind nicht gefährlich ist. Ich hatte auch schon von Frauen gehört, die sagten, dass sich ihr Geruchssinn sehr unter der Stillpille besonders verändert hat und auch das Kind irgendwie reagiert hat. Aber das sind halt dann immer so individuelle Erfahrungen. Ja, da würde ich jetzt nicht gerne irgendwie sagen, das ist so, weil ich kann es selber auch nicht beurteilen. Die Stillpille wäre eben die hormonelle Methode. Auch die anderen hormonellen Methoden natürlich, aber da ist halt immer die Frage, stillt man oder stillt man nicht? Also wenn man nicht stillt, dann hat man wieder die volle Auswahl. Wenn man stillt, dann ist eben da eigentlich nur die Stillpille tatsächlich wirklich möglich. Die Kupfervarianten sind auch eine Option. Es dauert natürlich ein bisschen, bis sich die Gebärmutter zurückgebildet hat. Und das muss man auf jeden Fall abwarten. Das ist im Prinzip das gleiche Thema wie nach der Pille. Dass man ein bisschen abwarten muss, bis die Gebärmutter ihre eigentliche Größe wieder hat, damit die Größe der Kupferverhütung auch passt. Ja. Also auch da muss man schon ein bisschen Zeit überbrücken. Und dann wäre eben die dritte Möglichkeit Barrieremethoden. Also, das ist wahrscheinlich auch für die meisten Frauen das Praktikabelste am Anfang, dass man halt eben mit Kondom oder Diaphragma verhütet, weil das natürlich auch nur dann überhaupt genutzt wird, wenn man es braucht. Das heißt, alles andere hat man dann ja quasi, nimmt man ja dann eben langfristig. Und Barrieremethoden werden eben angewendet, wenn man sie auch wirklich braucht. Und das ist bei den meisten Paaren ja halt dann doch nach der Geburt nicht so wahnsinnig häufig der Fall. Insofern, glaube ich, ist es wie bei allem. Es ist einfach ein sehr individuelles Thema. Und man muss halt immer auch abwägen, was für das Paar das Richtige ist. Ne? Wie viel Sex hat man überhaupt? Wie gut kommt man zurecht mit Kondomen? Was will man persönlich auch? Und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Frage, die man sich immer stellen muss, ob Stillzeit oder so sonst. Was will man? Also was sind die Bedürfnisse, die man tatsächlich hat? Braucht man was besonders Einfaches? Braucht man was langfristig funktioniert, wo man sich nicht kümmern muss? Das ist einfach sehr individuell, ne? Je nachdem, wie man da als Paar so tickt.
Absolut. Also beim Kondom finde ich auch immer wieder, das ist was ich ganz häufig höre, Kondom ist nichts für uns. Oder mein Freund möchte das nicht. Meine Erfahrung ist allerdings mit Kondom, also ich hatte am Anfang auch so dieses Gefühl, oh nee, das stört irgendwie. Es lag aber tatsächlich immer in der falschen Größe. Also ich finde das so spannend, dass natürlich als Mann gehe ich jetzt nicht in den Supermarkt und kaufe mir irgendwie hier Größe S oder so, wenn es sowas überhaupt gibt, sondern dann nehme ich XXL.
Klar.
Ja, und das ist, aber genau da fängt halt das Problem an. Dann passt das nicht, passt diese Größe einfach nicht optimal und dann ist es auch nicht wie eine zweite Haut, sondern einfach wie so ein Säckle darüber.
Richtig. Und
dann kann man natürlich auch das Empfinden nicht so hervorholen, wie auf wenn es wirklich eine zweite Haut ist, was es ja auch sein soll. Also das ist ja auch die Ambition von einem Kondomhersteller. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, da die Größe hervorzuholen und zu schauen, okay, welche Größe brauche ich als Mann überhaupt?
Auf jeden Fall.
Also Hersteller wie
Messgeräte.
Ja, genau. My Size, Mr. Size heißen die. Die kommen ja lustigerweise hier auch vom Bodensee, wo ich auch herkomme. Und genau, die machen diese Messgeräte, so dass du wirklich messen kannst, okay, welche Größe brauche ich als Mann. Und dann sind das Welten. Also das muss man mal ausprobiert haben. Deswegen wollte ich das auch an der Stelle nochmal, weil für viele gleich so Kondome, nee, geht gar nicht, wollen wir nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach, da spielt auch Kommunikation so eine riesengroße Rolle, weil ich habe das auch schon erlebt, dass Frauen sagen, nee, das ist nichts für uns, das will mein Freund nicht. Und wenn man dann den Freund mal zu Wort kommen ließ, hat der eigentlich gesagt, naja, klar finde ich es jetzt nicht so toll, ohne ist es schöner, aber bevor meine Freundin wieder die Pille nimmt, nehme ich schon ein Kondom. Also ich glaube, das ist auch oft so, dass dann Frauen das Gefühl haben, es dem Partner recht machen zu wollen, ohne eigentlich mal wirklich zu sprechen und mal zu gucken, was sagt denn der eigentlich dazu? Und ich finde halt, man kann ja immer über Männer viel sagen, aber wirklich, ich glaube, die allermeisten Männer möchten schon, dass es ihrer Partnerin gut geht. Und wenn da halt die Pille irgendwie ein Faktor ist, der macht, dass es den Frauen nicht so gut geht, und es hat ja oft auch dann eben mit weniger Libido zu tun zum Beispiel, dann sind da die allermeisten Männer wirklich auch sehr offen für und wollen ja ihrer Freundin nichts Schlechtes. Also ich glaube, da muss man einfach auch sich trauen, mal zu sprechen und zu gucken, findet man da Wege, und dann ist es ja auch ganz viel Gestaltungsspielraum, wie ich das Kondom einbinde und einsetze. Und wie du sagst, die Größe ist total entscheidend. Auch die verschiedenen Hersteller kann man mal durchtesten. Ich hatte letzte Woche einen total schönen NFP-Einführungskurs mit drei Schwestern und einer Cousine, also quasi vier Frauen aus einer Familie, die sich halt sehr, sehr eng auch vertraut waren. Und dadurch war das eben auch eine sehr, sehr enge und vertraute Atmosphäre. Und die haben dann beschlossen, sie kaufen jetzt jeder eine andere Marke und teilen die sich auf, dass jeder halt einfach alle testen kann, um halt mal zu gucken, weil einfach auch verschiedene Dicken des Kondoms zum Beispiel was ausmachen. Und da hat halt jede Marke so ein bisschen anderes, ja, keine Ahnung, Rezept, Material, was auch immer. Und dann haben die halt gesagt, okay, jeder kauft eben eine Sorte und dann teilen sie mal und gucken. Und ich glaube, das lohnt sich wirklich, da mal ein bisschen durchzuprobieren und nicht einfach pauschal zu sagen, Kondom ist blöd, sondern mal zu gucken, ob man das für sich Passende vielleicht findet.
Absolut. Ich muss noch mal kurz zum NFP-Thema, da war noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt hatte. Und zwar, wie notiere ich denn diesen Zervixschleim? Also jetzt hast du ja auch vorher gesagt, mit den Apps und so, da ist halt ein Algorithmus dahinter. Soll ich mir das aufschreiben oder was empfiehlst du da?
Ich empfehle tatsächlich das Aufschreiben auf dem Zyklusblatt. Das heißt aber nicht, dass ich per se alle Apps schrecklich finde. Ich finde halt auch da gilt einfach immer, man hat es selber in der Hand, wie man es anwendet. Und was ich kritisch sehe, ist dieses blinde Vertrauen, dass ich quasi da irgendwelche Daten eingebe und dann mich darauf verlasse, was mir die App ausspuckt. Solange man also selber verstanden hat, was dahinter steckt, kann man und es selber auch kontrollieren kann, finde ich auch eine App in Ordnung. Mhm. Wenn eine Frau sagt, ich bin kein Papiertyp, ich brauche das praktischer, dann bitte, nimm eine App, überhaupt kein Problem. Schalt halt dein Gehirn nicht aus. Also denk mit, werte es selber aus, kontrollier die App. Mhm. Ansonsten, ich finde das für den Anfang auf Papier total sinnvoll, weil meine Erfahrung schon ist, dass man es mehr reflektiert und auch besser eintaucht, wenn man es selber verschriftlicht. Das ist eigentlich wie früher in der Schule beim Vokabellernen. Wenn man die mal selber aufgeschrieben hat, dann hat es halt besser gesetzt, als wenn man nur drüber liest und sich denkt, ach ja, das weiß ich ja alles. Mhm. Deswegen finde ich schon, es für die Lernphase hilfreich ist, wirklich aufzuschreiben, weil einfach das Lernen damit besser geht. Das heißt aber eben nicht, dass man jetzt nicht auch langfristig sagen kann, ich dokumentiere es irgendwo in der App. Mhm. Aber so für den Anfang, dann gibt es eben so ein Zyklusblatt, das kann man sich runterladen im Internet, bei der AG NFP, ich denke auch bei der Isabel bestimmt irgendwo, auch auf meiner Seite kann es sich ausdrucken und dann kann man im Prinzip dort seinen Zervixschleim einfach eintragen, da gibt es dann einfach bestimmte Felder dafür und da kann man dann den Zervixschleim eintragen und nach bestimmten Kategorien einordnen, auch das ist einfach was, das muss man lernen, das reicht nicht dazu, einen Podcast zu hören oder irgendwie einen Artikel zu lesen, das ist wirklich was, nehmt das ernst, weil das ist die Verhütung, ich meine, das ist ja eigentlich, ja, ernster kann ja ein Thema kaum sein oder mehr Verantwortung dahinter kann es ja kaum geben, deswegen finde ich, ist es schon sinnvoll, da wirklich auch mal Zeit zu investieren und es sich wirklich gut auch anzueignen, ein Buch dazu zu lesen oder eben eine Beratung zu machen, um dann den Zervixschleim eben auch richtig einordnen zu können. Und dann kann man es eben dort einfach dokumentieren. Und es ist auch kein Hexenwerk. Weiß nicht, das kannst du ja auch mal sagen, wie du das empfindest. Das ist jetzt nichts, wofür man irgendwie täglich Stunden Zeit braucht, sondern das ist klar, braucht ein bisschen, genau, man macht es einfach mit. Ne? Und das sind halt im Prinzip zwei Wörter und ein Buchstabe, den man dann da einträgt. Also jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Aufwand. Ja. Aber eben, um das richtig zu machen, braucht es ein bisschen Lernzeit.
Hast du denn eine Buchempfehlung?
Ja, ich würde das Praxisbuch empfehlen zur NFP-Methode. Das heißt Natürlich und Sicher aus dem Trias Verlag. Und das ist einfach das Buch zur Methode eben. Das erklärt die Regeln auch nochmal mit ein bisschen mehr Hintergründen, dass man einfach auch versteht, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren. Und erklärt eben, wie die Körperzeichen beobachtet werden. Also wie man den Schleim beobachtet, wie man ihn einsortiert, wie die Temperatur gemessen wird. Da gibt es auch ein Kapitel zur Stillzeit, wo man eben nochmal die Stillregeln auch im Detail nachlesen kann, inwiefern die sich abweichen vom normalen Regelwerk und hat da eben ja eigentlich alles zusammen in einem Buch.
Perfekt. Mega spannend. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst zum Thema Verhütung in der Stillzeit? Ich höre nämlich mein Baby im Hintergrund.
Oh Gott, dann solltest du ganz schnell springen.
Nee, aber nimm dir die Zeit, mein Freund ist ja bei ihr.
Ich sage einfach, vertraut eurem Bauchgefühl. Ja. Ich finde das total wichtig, dass man wirklich auch sich traut, auf sich zu hören. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte nicht mit der Pille verhüten, auch wenn der Arzt sagt, die Stillpille ist super oder so, dann vertraut dem. Ich glaube, das ist einfach das A und O immer wieder bei diesem Thema. Es muss für einen selber passen. Es hilft nicht, was wer anders sagt. Es muss sich für einen selber und für den Partner gut anfühlen.
Wo findet man dich denn, wenn man so eine Beratung buchen will? Vielleicht erzählst du das noch.
Ich findet man örtlich im Rhein-Main-Gebiet bei Darmstadt und auf meiner Website, das ist www.hormonfrei-verhüten.de und bei Instagram unter und Tschüss Hormone bin ich zu finden und ja, ich habe eine NFP-Sprechstunde, die ist kostenlos und findet jeden Freitagabend statt. Da kann man einfach auch anrufen und kann solche ersten Fragen auch klären und da helfe ich gerne weiter.
Super. Ich verlinke das alles auf jeden Fall, damit man dich auch gut findet. Und liebe Anne, danke, danke, danke. Mir persönlich hat es sehr geholfen. Ich freue mich jetzt auch richtig drauf. Für mich ist das dann immer so ein Projekt, was ich dann starten kann und dann drucke ich mir die Blätter aus und dann, also ich liebe sowas einfach. Und ich glaube, da muss man sich auch dadurch so ein bisschen motivieren und das ist echt schön. Es macht total wirklich auch Spaß und am Ende merkt man vom Zyklus immer so, ha, krass, es funktioniert einfach, es funktioniert. Ja. Und das ist echt. Also das war für mich auch am Anfang, als ich mit NFP angefangen habe, so eine Methode, wo ich, oder halt einfach so ein Resultat, wo ich gemerkt habe, ach cool.
Ja, ja.
Bestätigt sich einfach.
Und das genau, und das ist ja wieder dann das, was dir das gute Gefühl für dich selbst gibt, dass du das kannst. Und das ist doch eigentlich das Tollste an der Sache.
Mega.
Ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Infos und danke, Anne.
Sehr, sehr gerne.
Und an alle da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Folgt gern Anne auch auf ihrem Instagram-Profil. Ist immer wieder sehr wertvoll, auch ihren Content zu folgen. Und man wird so berieselt und inspiriert von den Themen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart und einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut.